Hohe Synode, ich möchte versuchen, in meinem Bericht die Situation unserer Kirche theologisch zu interpretieren und hoffe, dass dies orientierend wirkt oder wenigstens einen Orientierungsprozess anstoßen kann. Da ich etwas beim Schreiben in die Länge gekommen bin, werde ich da und dort ein bisschen kürzen, aber Sie werden den Inhalt gut verfolgen können. Also vier Perspektiven. Der erste Blick auf die Kirche. Wie sind wir Kirche? Im Alltag mag das ja manchmal undeutlich sein. Man mag vor lauter Bäumen, Synodalunterlagen den Wald nicht mehr sehen. Doch auch heute, auch in den vielen Umstrukturierungsprozessen, sind wir vollgültig Kirche. Und wir werden, das sage ich ganz ausdrücklich, auch nach den Prozessen Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung Kirche sein. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil wir sonst die Orientierung verlieren. Wir sind nicht irgendwann dermaleinst in der Zukunft nach Abschluss der diversen Prozesse Kirche. Wir sind es jetzt und heute, Kirche im Umbruch, Ecclesia Semper Reformanda. Wir sind spirituell Kirche. Der Glaube, der erfährt, Gottes Nahen ist gut für mich, das ist ja eine, ich finde, sehr schöne Übersetzung der Jahreslosung, Gottes Nahen ist gut für mich, Der barrierefreie Zugang zu Gott erfreuen, beglücken und bewegen uns Christen, Menschen, und das darf am Anfang stehen. Da stehen wir dann und können nicht anders, als uns eben in Bewegung setzen zu lassen. Wie wir Kirche sind, wird spürbar, wenn wir wahrnehmen und erleben, wie vielfältig, lebendig und kreativ die Botschaft von der freien Gnade Gottes in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, also übergemeindlichen Diensten und landeskirchlichen Einrichtungen an alles Volk ausgerichtet wird. Und bei meinen Terminen in der Landeskirche nehme ich sehr viel von dieser lebendigen Kirche wahr. Da kommt dann Leben ins Spiel, da berührt Himmel und Erde, da wird spürbar, dass der heruntergekommene Gott diese Welt nicht so lassen will, wie sie ist, und uns Menschen nicht so lassen will, wie wir sind. Da kommt Trost in die Welt. Und da kommt Hoffnung allem Augenschein zum Trotz in unsere Welt. Da ist eine Kirche am Werk, diese Formulierung finde ich nach wie vor sehr schön, aus dem Ordinationsvorhalt, die Menschen hilft, dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben. Aber es kommt auch Sand ins Getriebe der allzu geschäftigen Welt. Die Missio Dei, auch davon war die Rede, die Zuwendung Gottes zur Welt setzt etwas in Gang, setzt uns in Gang. Wir treten jetzt, zitiere ich aus der Leuenberger Konkordie, manchmal ist das ja ganz schön, wenn man sich vor Augen führt, wie prägnant in älteren Dokumenten Dinge formuliert sind, wir treten ein für irdische Gerechtigkeit und Frieden zwischen den einzelnen Menschen und unter den Völkern. Da lassen sich dann Menschen in Bewegung setzen und handeln, neben der Verkündigung, den beiden Dingen, die ja feststehen, ganz in den Bekenntnissen ganz oben stehen, Verkündigung und Sakramentsverwaltung, sind es eben die Bereiche, die die Kirchenordnung nennt, Seelsorge, Diakonie und so weiter. Und die Aufgabe aller Menschen in der Kirche ist, das, was von Gott in Gang gesetzt wurde, als Gesandte zu fördern und zu unterstützen, so möchte ich formulieren. Und dann ist unser Job, wir sollen nach Maß menschlicher Einsicht überlegen, auf welchen Wegen noch mehr Menschen den Zuspruch und Anspruch hören und zur Nachfolge ermutigt werden können. Wir sind politisch Kirche. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, daran zu erinnern, wo Christus in unserer Welt zu finden ist, wo Begegnung mit ihm möglich ist, nämlich, wie es Matthäus 25 sagt, in der Begegnung mit den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden, den Armen, den Kranken und den Gefangenen, das ist gesetzt. Weil wir die Nähe zu diesem gegenwärtigen Christus suchen, wird uns unser Glaube immer mitten in die Welt führen. Deswegen ist unser Glaube immer parteilich und diakonisch, und Gemeinschaftsgerechtigkeit und Gemeinwohl, das sind unsere Themen. Ich will das auch ausdrücklich so sagen, wenn wir dabei Themen aufgreifen, die auch viele Nichtregierungsorganisationen thematisieren, so tun wir dies als Kirche. Und wenn wir Positionen beziehen, etwa in der Flüchtlingsfrage, der Frage der weltweiten Gerechtigkeit, im Klimaschutz, beim Wirtschaften für das Leben, die möglicherweise in der einen oder anderen Partei parteipolitischen Widerhall finden, dann sind wir trotzdem Kirche und das darf uns nicht irritieren. Wenn wir uns an den Weisungen Jesu und an der biblischen Tradition orientieren und uns dann positionieren, dann haben wir auch dann nichts zurückzunehmen, wenn diese Positionen eben von anderen Institutionen oder Parteien vertreten werden. Gebunden sind wir nur an das Wort Gottes und in dieser Bindung sind wir frei. Frei für die Menschen einzutreten und wir sind frei genug, keine Berührungsängste gegenüber anderen zu haben, die sich auch dem Gemeinwohl verpflichtet sehen. Wir sind aber an dieser Stelle wirklich nicht die Getriebenen, sondern die von Christus in die Parteilichkeit Gewiesenen. Und ich finde deswegen, wir müssen den Mut haben, auch mit Entschlossenheit und beharrlicher Penetranz immer wieder die Fragen aufzugreifen, die in der Nachfolge des gewaltfreien Jesus, des heilenden und rettenden Gesandten Gottes dran sind. Und ich finde, wir dürfen uns, liebe Schwestern und Brüder, da auch nicht klein machen. Wir leisten da eine Menge. Seit Jahr und Tag, seit 2008 sind wir mit Wirtschaften für das Leben beschäftigt und halten da die Spur. Und es ist wohl natürlich so, dass nicht jede Einzelentscheidung und jede Einzelpositionierung flächendeckendes Entzücken auslösen. Aber der Grundweg ist ein guter und ich finde auch, das dürfen wir offensiv und so vertreten. Dass wir das Thema Gemeinwohl immer wieder aufgreifen und dann geht es um das Gemeinwohl der Völker und um Gemeinschaftsgerechtigkeit, das ist unser Thema, da sind wir dran. Und Ähnliches gilt auch für die Situation der Flüchtlinge weltweit und bei uns. Das ist nicht irgendwie ein Thema, was die Medien nach oben gespült haben und was wir deswegen aufgreifen, sondern das uns aus dem Innersten unserer Glaubensidentität heraus berührt. Da sind wir gefragt. Gott tritt an die Seite der ausgegrenzten Schwachen, Deklassierten und Rechtlosen und hat die besondere Schutzbedürftigkeit im Blick. Deswegen ist das unser Thema, deswegen sind wir herausgefordert. Ich spreche die Situation in Syrien an. Die letzte Zahl in den Tagesthemen war 130.000 Menschenleben, über 6 Millionen syrische Staatsangehörige auf der Flucht, 4 Millionen innerhalb des Landes, andere in den Nachbarländern. Die Kraft dieser Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, ist erschöpft. Deutschland, Sie haben das mitbekommen, hat die Zahl der Aufzunehmenden von 5.000 um weitere 5.000 erhöht. Ich halte dies sowohl im Blick auf das Elend im Nahen Osten als auch im Blick auf unsere eigene wirtschaftliche Kraft und unsere Verantwortung für völlig unangemessen. Wir haben die Zahl von 100.000 Flüchtlingen ins Gespräch gebracht. Das ist keine fixe Zahl, sondern soll einfach markieren die größere Dimension unserer Möglichkeiten und unserer Verantwortung. Und auch manchmal muss man sich ja erinnern, was unsere Gesellschaft geschafft hat. 320.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien haben in den 90er Jahren bei uns Aufnahme gefunden und wir haben das auch geschafft. Wir erwarten deswegen von politischer Seite deutlich mutigere Schritte der Verantwortung Deutschlands, da gerecht zu werden. Sorge macht uns, dass die Europäische Union auf ihrer Politik der Abschottung weiter setzt und dabei die Werte der Menschlichkeit, das muss man so ausdrücken, aufs Spiel setzt. Lampedusa war ein Ereignis, wofür einige wenige, waren es Stunden gefühlt oder Tage, die Welt hingeschaut hat. Es waren Bilder, die waren verstörend und es gab ein echtes Erschrecken. Aber die von uns vielfach angemahnte Umkehr in der europäischen Flüchtlingspolitik ist nicht erkennbar. Die Tore Europas bleiben verschlossen, die Instrumente der Überwachung der Grenzen werden ausgefeilter und deswegen wird es so sein, Tote wird es wohl auch weiterhin an den EU-Außengrenzen geben. Und das sind nicht irgendwelche Grenzen, an denen Menschen zu Tode kommen, sondern das sind unsere Grenzen. Hier sage ich, um Gottes Willen und um unserer eigenen Menschlichkeit willen, darf es keine Toten an unseren Grenzen geben. Das ist ein Skandal und da dürfen wir nicht Ruhe geben und nicht ruhig bleiben und uns auch nicht einschläfern lassen. Das ist dran. danken möchte ich, und davon ist viele im Rheinland zu sehen, viele Initiativen in Gemeinden, Kirchenkreisen im Bereich der Diakonie. Da wird sehr viel bewegt, aber wir müssen auch das, was mit der Unterbringung, der menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen zu fordern ist, auch das müssen wir im Blick behalten. Wir sind ökumenisch Kirche. Das ist jetzt ein weiterer Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Das, was wir bekennen, wir glauben, die eine heilige christliche und apostolische Kirche, das führt uns ja vor Augen, dass die Institutionsbeschränktheit und Provinzialität Grenzen hat und dass es unsere Kirche nicht anders geben kann als eine Kirche in einer großen ökumenischen Kirchengemeinschaft. Für mich sind ökumenische Fragen keine Randthemen, sie gehören zu der Mitte unseres Glaubens. Ökumene ist eine theologische Grundsatzfrage, das ist kein Hinweis zur Neustrukturierung der Abteilungen, obwohl ein Gedanke, der mich dabei auch schon mal bewegt. Also Ökumene ist für mich inhaltlich eine theologische Grundsatzfrage. Sie muss prägend sein für unser theologisches Arbeiten, Denken, unsere Gebete und unser kirchenleitendes Handeln. Wir sind da festgelegt durch das Wort Christi, der will, dass alle eins sollen. Und das, daran möchte ich nochmal erinnern, dass es auch erfreuliche Erfahrungen gibt. Wir kennen ja auch andere. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in den Jahren 62 bis 65 mit dem Ökumenismusdekret wirklich auch wichtige Akzente gesetzt. Es ist hochinteressant zu lesen, wie da der damalige Präses Joachim Beckmann hier vor der Synode gesprochen hat. Ich zitiere, das Wichtigste, was vielleicht gesagt wurde, war das Wort des Papstes von dem Angebot und der Forderung der Vergebung zwischen den Kirchen. Mich bewegt es, dass die katholische Kirche schon damals in diesem Dokument auch von Schuld spricht und um Vergebung bittet und frage uns, Sie und mich, haben wir das damals Gesagte angenommen und aufgenommen. Deswegen finde ich, wir sollten im Vorfeld des Reformationsjubiläums, wo es ja auch viel zu feiern gibt, einen kritischen Blick auf unsere Kirchengeschichte werfen und vor Gott bringen, was nicht gelungen ist, Versagen und Schuld, bevor wir dann das feiern, wofür wir dankbar sind. Dies vor Gott in geeigneter Weise zur Sprache zu bringen, gehört für mich zu einer Ökumene der Umkehr. Wir wissen uns eingebettet in diese weltweite und konfessionsübergreifende Kirchengemeinschaft, auch wenn es sie leider nur fragmentarisch gibt. Es ist ja auch gestern angeklungen, es gibt manchmal ökumenisch Verstörendes und Störendes auszuhalten, aber es gibt auch eine Hoffnungsgemeinschaft. Vor Ort können Sie viele Geschichten erzählen. Es gibt auch Ermutiges zu hören. Ich sage das mal ausdrücklich. Ich gestehe, das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus war für mich in vielen Teilen durchaus erbaulich und auch eine ökumenische Ermutigung. Ich will das mal so verstehen, es ist spürbar, dass protestantische Positionen offenkundig verstärkt einen vatikanischen Resonanzboden finden, so möchte ich das mal ausdrücken, und bin guter Dinge. Bisher haben wir, da möchte ich einfach auf noch Möglichkeiten hinweisen, die wir nicht gehoben haben, zu wenig entdeckt, welche Chancen darin liegen, dass wir in der VEM zu einer internationalen Kirchengemeinschaft gehören. Die VEM bietet uns die Möglichkeit, das ist wirklich chancenreich, über konkrete Begegnungen mit Menschen authentisch Anteil zu nehmen an den Erfahrungen, die Mitchristen in den unterschiedlichsten Orten der Welt mit den globalen Weltfragen und den lokalen Krisen machen. Lernen durch Begegnung geht ausgesprochen gut. In meinen Augen ist die Struktur der VEM möglicherweise auch für andere Arbeitsbereiche ein Zukunftsmodell, was man nicht eins zu eins kopieren kann, aber wo man doch mal schauen kann, ob wir davon nicht lernen können. Ich nenne auch ausdrücklich den Bereich der Diakonie in diesem Zusammenhang. Wir sind Volkskirche. Manchmal bin ich überrascht, wie aktuell ältere Dokumente sind. Die fünfte EKD-Erhebung soll jetzt in diesem Jahr rauskommen über die Kirchenmitgliedschaft. Die vierte liegt vor. Sie formuliert manches so präzise und deutlich, aber sie führt uns auch vor Augen, welche Aufgaben noch unerledigt sind. Ich zitiere in Ausschnitten einige wenige Aspekte. Die Frage, die sich angesichts der beobachteten Abwärtstendenzen, das wurde 2002 auch schon deutlich formuliert, stellt, lautet jedoch, wie die Kirche in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen will, wenn sich ihre Mitglieder nur so wenig in ihr engagieren und wenn ihre Aktivitäten nur von relativ wenigen getragen und unterstützt werden. Besteht nicht die Gefahr, dass die Kirche sich kräftemäßig, personell und finanziell verbraucht, ohne dass sie aus ihrem eigenen Mitgliederbestand die nötige Energiezufuhr erhält, die sie benötigt, um die vielen von ihr erwarteten Leistungen zu erbringen? Das, was uns beschäftigt, ist nicht neu, aber wir müssen uns damit ernsthaft und intensiv beschäftigen. So ist das in unserer Kirche. Menschen entscheiden selbst über die Nähe und Distanz zum Glauben und über ihre Mitwirkung und Beteiligung in der Kirche. Wir bieten es an, vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten, Anlaufstellen für Menschen und vermitteln Menschen so auch, dass es gut ist, zu einer Kirche zu gehören, die für sie da ist und für sie offen ist. Aber in der beschriebenen Grundhaltung ändert sich nichts. Dass Menschen uns, der Kirche, die Treue halten, diese Kirche finanzieren, ermöglicht uns aber sehr wohl, den Auftrag vielfältig in einem breiten Spektrum zu erfüllen. Über den Jugendbericht werden wir ja noch ausführlich sprechen. Und deswegen werden wir an der Gelegenheit haben, nochmal das ein oder andere wahrzunehmen. Ich finde, wichtig ist, dass wir da den Hinweis nochmal erhalten, dass zum Beispiel der Glaubensbegriff junger Menschen keine rein transzendente Verortung mehr findet. Oder dass Kirche als Institution hat nur dann eine Perspektive, wenn sie auch von denen akzeptiert und geschätzt wird, die nicht evangelisch sind und von denen, die meinen, an nichts zu glauben, außer an ihre eigene Stärke. Ich glaube übrigens auch, wenn wir die Statistik der EKD, der Evangelischen Kirche im Rheinland, die es bei uns im Hause gibt, regelmäßig und intensiv analysieren würden, es würden uns auch die Augen aufgehen über die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten. Da sind nicht gehobene Schätze. Wenn wir unsere Situation interpretieren, müssen wir auch diese Dinge angucken. Zwischen dem, was wir von der Kirche glauben und dem, wie die Kirche ist, besteht nicht nur ein kleiner Unterschied. Das wird auch immer ein Unterschied bleiben. Die vorfindliche Kirche kann nicht das korrigieren, was wir von der Kirche glauben, allen Augenschein zum Trotz. Aber die vorfindliche Kirche zeigt uns die Bedingungen, unter denen wir leben und arbeiten. Diese Bedingungen, die unterschiedlichen Milieus und die vielfältigen Erwartungen sollten wir möglichst gut kennen. Ich habe das ja verschiedentlich schon gesagt, unsere Aufgabe ist nicht nur die biblische Tradition zu interpretieren, sondern auch unsere Situation zu interpretieren. Was wollen Kirchenmitglieder von ihrer Kirche? Und sind die Getauften, die zwar ihren Kirchenaustritt erklärt haben, abgeschrieben und abgemeldet? Wir müssen nach Maß menschlicher Einsicht, das ist unsere Aufgabe, entscheiden, wie wir unter den gegebenen Bedingungen als Volkskirche arbeiten wollen. Warum ich so weit aushole? Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und Abstand gewinnen von dem, was behandelt werden will. Manchmal muss man die Synodenunterlagen liegen lassen und den Kopf heben und fragen, was wird eigentlich gegeben in dieser Kirche? Was ist in dieser Kirche in Gang? Wer setzt sie in Bewegung und was ist dran? Wie sollen wir Kirche sein? In ihrem Alltagsbetrieb erleben wir Kirche in ihrer strukturellen Artenvielfalt und in ihren rechtlichen und finanziellen Dimensionen. Und dabei, das muss man einfach sehen, ist es oft so, dass Viert- und Fünftrangiges in den Vordergrund rücken kann. Wir verlieren in den Mühen der Ebenen oft auch den Blick für den Referenzrahmen von Kirche. Deswegen ist der Blick auf die Bekenntnisse, wir haben das ja heute Morgen auch schon getan, es gibt jetzt ein paar Berührungspunkte, deswegen hilfreich, weil sie manches nur in Grundzügen beschreibt und das gibt dann Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Die Definition von Kirche kennen wir, Wort und Sakrament, das ist fast dürftig. Bruder Knieling hat das ja heute noch sehr schön betont. Das eröffnet eine enorme strukturelle Freiheit. Und ich glaube, das gilt es nochmal zu erinnern. Wenn das Wesentliche gegeben ist, ist alles andere gestaltbar. Und das Ordnen, das Regulieren und die Aufsicht bekämen wir dann später. Ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Vielleicht deutet sich hier etwas an, was wir dringender brauchen als Optimierung der kirchlichen Organisation oder Sanierung der kirchlichen Institution. Der Bruder Knabe hat heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft nicht im Gebet, sondern in der kurzen Auslegung gesprochen von der Krise des Krisenmanagements. Da ist ja vielleicht auch was dran. Es entsteht Kirche als Bewegung. Das ist für unsere Generation, und damit meine ich jetzt nicht nur den 58er Jahrgang, sondern die Generation ist schon etwas größer. Also für unsere Generation, die wir eben erlebt haben, immer nur die institutionell verfasst kirchliche Kirche, nochmal die Fragestellung, wie ist es eigentlich mit Bewegung, wie gehen wir mit Bewegung um, wie ist das, wenn Bewegung Institutionen trifft, das ist schon mal eine große Herausforderung. Die Barmer Theologische Erklärung sind nicht Bestätigung unserer Praxis, das ist mir wichtig, sondern durchaus auch in Fragestellungen, die wir zu hören und zuzulassen haben. Ich habe jetzt ein paar Abschnitte zitiert und werde das jetzt ein bisschen auch überschlagen, weil einiges heute Morgen schon gesagt wurde. Wichtig ist, Christus handelt als der Herr in unserer Kirche und deswegen können wir mit Überraschungen rechnen und mit seiner Gegenwart. Kirche ist deswegen nie eine Veranstaltung von gestern oder ein Ort musealer Erinnerung. Und das Wesentliche, was in der Kirche geschieht, liegt nicht in unserer Hand. Das lehrt uns vielleicht auch ein Stück Bescheidenheit. Wir machen nicht Kirche und deshalb erhalten wir auch nicht die Kirche. Das entlastet uns auch in unserem innerkirchlichen Bemühen als Synode und Kirchenleitung. Diesem Bild von Kirche sind wir erst einmal gemeinsam verpflichtet, bedarf es eines neuen Bildes. Die Aufgabe von Kirche beschreibt die dritte These auch sehr schön mit den Stichworten Glauben, Gehorsam, Botschaft und Ordnung. Die Aufgabe der Kirche ist es auch, die Botschaft mit ihrer Ordnung zu bezeugen. Das heißt, nicht nur die zur Sprache gebrachten Inhalte des Glaubens, die Botschaft, sondern auch die gelebte Ordnung, die vorhandene Struktur der real existierenden Kirche geben Zeugnis. Und sie predigen unsere Ordnungen und manchmal lauter und deutlicher als Glaube und Botschaft es tun können. Die Inhalte, was bezeugt die Kirche? Sie bezeugt, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost, von seiner Weisung, in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Die Kirche gehört nicht den Kirchensteuerzahlerinnen und Zahlern, es ist kein Genossenschaftsmodell. Sie gehört nicht den Mitarbeitenden, nicht den Gremien, aber auch nicht den externen Experten, ob sie aus dem Bereich Marketing, Soziologie oder Ökonomie kommen. Die Kirche ist Christi Eigentum und da bekommt die Formulierung vom Erhalt kirchlichen Vermögens ja auch nochmal einen ganz besonderen Klang. Jesu Weisungen sind für uns als Kirche taktgebend, deswegen wird unsere Kirche nicht profillos oder neutral sein können. Die Kirche befindet sich immer in einer Erwartungshaltung, das hat sie zu bezeugen. Aber nicht eine Orientierung an Prognosen ist gefragt. Weder das depressive Warten auf die Erfüllung von negativen Prognosen noch die Erreichung von selbstgesteckten Planzahlen im Rahmen von 5-Jahresplänen ist Ziel unserer Erwartung. Wir warten auf das Kommen Christi, wir warten auf sein Erscheinen. Originell ist das nicht, neu ist das nicht, aber orientierend ist es schon. Platzanweisung mitten in der Welt der Sünde. Das ist der Tatort für kirchliches Wirken. Nicht die Orte, die wir selbst mit dem Etikett Zentrum und sei es in der Wortkombination Gemeindezentrum versehen, sind schon automatisch die Orte, an die wir vorzugsweise gewiesen sind. Mitten in der Welt der Sünde, da ist der Ort, an dem wir gefragt sind. Wenn wir genau hinschauen, werden wir entdecken, dass diese Platzanweisung oft auch an den Rand unserer kirchlichen Institutionen und an den Rand der Gesellschaft führen kann. Nicht neu ist das, aber manchmal doch deutlich anders als das, was wir in Teilbereichen kirchlicher Wirklichkeit erleben, was da gelebt wird. Es gibt manchmal eine Beschränkung auf die vertraute Nestwärme. Kirche der begnadigten Sünder sind wir. Kirche als ein Ort, an dem Begnadigung erfahren werden kann in einer oft gnadenlosen Welt, das klingt fast altmodisch, trifft dennoch ins Mark eines modernen Lebensgefühls. Die Kirche ist und wird immer unvollkommen sein, deswegen ist sie angewiesen auf Hilfsmittel wie Kirchenrecht, Amtsverständnis und andere institutionelle Korsettstangen, wenn ich das mal so nennen kann. Die dritte These der Barmer Erklärung hat noch einen Verwerfungssatz, den finden Sie in Anmerkung 31 abgedruckt. Es ist natürlich ein völlig anderer Kontext. Ich finde dennoch wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wir haben nur einen beschränkten Gestaltungsspielraum. Belieben ist ebenso wenig denkbar wie Anpassung an den jeweils herrschenden Trend. Es gibt da so etwas wie ein Abstandsgebot, über das es nachzudenken lohnt. Das wäre nicht nur anzuwenden auf historische Kontexte der biblischen Tradition, das machen wir ja in der Exegese Sachkritik, sondern auch im Blick auf eine in der Vergangenheit in meinen Augen sicher zu starke Anlehnung an staatliche Strukturen. Man muss sich das ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass aus der Gemeinde von Schwestern und Brüdern eine Amtskirche werden konnte, allein schon sprachlich, dass aus Taufe, Trauung und Beerdigung, also aus Sakrament und seelsorglicher Lebensbegleitung Amtshandlungen werden konnten, ist vielleicht im staatskirchlichen Kontext nachvollziehbar, aber für eine Kirche mitten im Leben, mitten in der Welt, ist das ein Handicap. Und dieses Abstandsgebot ist anzuwenden auf Anleihen, die wir kirchenleitend machen. Jeder weiß, dass die Kameralistik nicht vom Apostel Paulus stammt, deswegen hat sie nur eine beschränkte Dignität. Das gilt aber auch für die Doppik, ist keine Erfindung von Martin Luther. Zwei reiche Lehre ist was anderes als doppelte Buchführung. Ich wollte jetzt zeigen, dass ich ein bisschen was verstanden habe, aber von Doppik. Ich bekomme noch Nachhilfe hier gleich. Kritisch würde es allerdings, wenn wir anfingen, und das macht mir manchmal Sorge, wenn wir anfingen, nur noch mit dem zu rechnen, was zählbar ist. Wir rechnen mit dem, der in dieser Kirche gegenwärtig handelt, und er tut das oft überraschend, das haben wir heute Morgen in der Andacht gehört, nie planbar und nicht verrechenbar. Ich möchte nun im zweiten Teil einen Blick auf unsere Tagesordnungen, Vorlagen und Prozesse werfen, das ist ja unvermeidlich. Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung, die Fakten kennen Sie, ich will das noch einmal aus meiner Sicht bewerten. Es geht um finanzpolitische Schadensbegrenzung, das ist die Aufgabe, die wir haben. Ich vergröbere ein bisschen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, das manifestiert sich im strukturellen Haushaltsdefizit und wir haben uns künstlich Spielräume geschaffen, die eigentlich nicht vorhanden sind. Das zeigt sich in unserem Umgang mit den bereits bestehenden Versorgungsverpflichtungen. Das sind nicht zukünftige, sondern bereits bestehende Verpflichtungen. Es stellt sich deshalb in unseren Beratungen nicht die Frage, ob sich bestehende Arbeit nach gründlicher Überprüfung am Ende als sinnlos und darum als aufgebbar erweisen könnte. Das ist nicht unser Thema, sondern wir werden vielmehr sinnvolle und wichtige Arbeit im vorhandenen Umfang nicht mehr finanzieren können und müssen sie deshalb aufgeben oder anders finanzieren. Das heißt, es geht um die Wiederherstellung und die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Wenn wir uns dem verweigerten, wird das Programm laufen unter der Überschrift Abwickeln bei Gelegenheit. Dafür bin ich nicht zu haben. Das wäre die Kapitulationserklärung von kirchenleitendem Handeln. Deswegen müssen wir das sehr ernsthaft betreiben, die Wiederherstellung und die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Und ich weiß, das wird vielfach kritisiert. Das muss man aber sagen, es ist so. Wir tun in diesem Zusammenhang nichts anderes zunächst als die Stabilisierung des bestehenden, vorhandenen Systems. Das ist so. Aber das bedeutet keinesfalls, dass das Nachdenken über grundsätzliche Alternativen damit beendet wäre. Es fängt erst an. Die Phase 2 muss folgen und die geht viel grundlegender, als wir vielleicht ahnen. Es geht um tiefer liegende Probleme als nur Aufgabenkritik oder Haushaltskonsolidierung und Versorgungslasten. Da werde ich ein paar Dinge im letzten Teil sagen. Was zu entscheiden ist, Ob Seelsorge, Diakonie, missionarischer Dienst, all die Dinge, natürlich neben der Verkündigung, die in Artikel 1 der KO aufgezählt werden, zu den Kernaufgaben unserer Kirche gehören oder nicht, das ist nicht die Frage. Zu klären ist, wir müssen festlegen, wie finanzierbare Formen, zum Beispiel von Erziehung und Bildung, seelsorglicher, diakonischer Arbeit gestaltet werden können. Und wir tun das dann nach Maß menschlicher Einsicht. Wir streiten nicht darüber, ob es einen Bildungsauftrag gibt, den wir als Kirche wahrzunehmen hätten. Wir streiten auch nicht darüber, ob Schulen in kirchlicher Trägerschaft grundsätzlich gute Möglichkeiten bieten, modellhaft Erziehung und Bildung in protestantischer Prägung zu leben und zu entfalten. Wir streiten aber auch nicht darüber, ob es sinnvoll und notwendig ist, evangelische Religionslehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen zu unterstützen und zu fordern. Entscheiden müssen wir jedoch, welche Gestalt der Arbeit uns nach Maß menschlicher Einsicht in eine finanzierbare kirchliche Zukunft führt, mit der gewünschten gesamtkirchlichen Wirkung. Da gab es ja auch eine Nachfrage in Hilden, deswegen möchte ich zu dem Stichwort Wirkung noch etwas sagen. Wir müssen uns intensiv mit der möglichen Wirkung unserer Arbeit beschäftigen, obwohl wir wissen, dass wir sie nie erzwingen können und sie auch nicht messen können. Das tut jede Gemeinde, jeder Kirchenkreis und jede Landeskirche, die etwas beginnt. Sie überlegt sich, kann ich damit mehr Wirkung erzielen? Wir tun das in der Absicht und in der Erwartung, dass dadurch eine Wirkung, mehr Wirkung erzielt wird. Wir befassen uns also, das ist nicht neu, vielfach mit der Frage nach der Wirkung unserer Arbeit. Diese Frage darf nicht tabuisiert werden, aber sie muss relativiert werden und eingeordnet werden. Hier geht es nach dem Maß menschlicher Einsicht um Einschätzung und auch bei Entscheidungen um die Übernahme von Verantwortung. Ich möchte etwas zu den Mitarbeitenden sagen. Es geht für die Mitarbeitenden in den Arbeitsbereichen und Einrichtungen auch um sehr viel, für sie um besonders viel. Nicht nur deswegen, weil sie oft die Chancen eines Arbeitsbereiches in besonderer Weise sehr gut kennen und ganz plastisch wissen, was in dieser Arbeit gelingt. Sondern es ist ja auch die Unsicherheit, was passiert mit mir. Die Mitarbeitenden kennen die Möglichkeiten und Chancen, die eben in dieser Arbeit liegen, sehr, sehr gut. Und auch wenn Kürzungsentscheidungen oder Schließungsentscheidungen, wenn es sie geben wird, so einzuordnen sind, wie ich das eben versucht habe, bleibt am Ende doch das Gefühl der Entwertung der bisher geleisteten Arbeit. Und das ist ein sehr bitteres Gefühl. Das möchte ich ausdrücklich an dieser Stelle sagen. Die Kirchenleitung hat das Gespräch mit der Gesamt-MAV geführt, der Vizepräsident sehr regelmäßig. Wir als gesamte Kirchenleitung haben das gemacht und haben deutlich gemacht, dass wir mit einer Vielzahl von Maßnahmen versuchen, sozialverträgliche Lösungen für die betroffenen Mitarbeitenden zu finden. Ich komme nun zu der Vielfalt der laufenden Prozesse. Es wurde, das ist keine Schuldzuweisung, sondern so arbeiten wir miteinander. Es wurde meist initiiert von Kirchenkreisen und fast immer von der Landessynode beschlossen, viel in Gang gesetzt. Der Prozesse sind viel. Ich habe einige aufgelistet und wenn Sie die Anmerkung 39 lesen, finden Sie nochmal ergänzend das, was uns im Landeskirchenamt darüber hinaus auch noch beschäftigt. Ich möchte allerdings diese Prozesse wirklich differenziert betrachtet sehen. Es geht da, keine Frage, vielfach um Organisationsoptimierung. Es geht aber auch um ethische Konsequenzen aus theologischen Einsichten, etwa bei Themen wie Tariftreuegesetz, kommt zur Landessynode 2015, oder Erarbeitung einer Klimaschutzkonzeption wird uns hier beschäftigen. Beim Prozess Missionarisch Volkskirche ging es um einen theologischen Verständigungsprozess. Also es greift meines Erachtens nach zu kurz, wenn wir nur fragten, haben wir zu viel gemacht. Allerdings wird man selbstkritisch sagen müssen, ein Koordinatensystem war bezogen auf landeskirchliche Prozesse nicht immer erkennbar. Es hat bisweilen auch ein zu hohes Vertrauen in das Machbare und eine an Fundamentalismus grenzende Methodengläubigkeit gegeben. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine. Die Methode X wird es schon richten. Das ist nicht immer so gewesen. Aber auch das will ich noch mal sagen. Wir haben das doch nicht gemacht, weil wir irgendeine Sau durchs Dorf treiben wollten, sondern weil wir ein Gespür hatten, der Ist-Stand ist unbefriedigend. Und dann haben wir miteinander geguckt, wo setzen wir an. Und deswegen nochmal, wir haben auch gesehen, der Ist-Stand ist veränderungsbedürftig und darum haben wir Dinge auf den Weg gebracht. Ein größeres Problem, was ich sehe, ist, wir binden für den laufenden Betrieb, für die Aufgaben der laufenden Geschäftsführung zu viel Zeit und Energie. Die Zuordnung und Übertragung der Verantwortlichkeiten auf einzelne Mitarbeiter oder auf Kollegialorgane stimmen vielfach nicht. Das ist noch deutlich optimierungsbedürftig. Das fantasievoll gelebte Prinzip der Wahrnehmung von geschäftsführenden Aufgaben, also das ist mein Lieblingsthema, durch Kollegialorgane, meist durch mehrere gleichzeitig, ist in meinen Augen das eigentliche Übel. Es ist ein perfekt organisiertes Fiasko. Also es bedeutet nur, wenn wir da rangehen, hat das auch was mit Machtverlust und Einflussverlust zu tun. Deswegen, wir haben da viel entwickelt, aber das ist, dass wir mehrere Kollegialorgane gleichzeitig mit Dingen beschäftigen, das geht dauerhaft, glaube ich, nicht. Da werden wir kurzatmig. Und das eifrige Abarbeiten von Vorlagen, mit denen wir oft die Details hingebungsvoll regeln, darf ja nicht mit Leitung der Kirche verwechselt werden. Die Details werden auf diesem Weg geklärt. Offen sind dann am Ende meist nur noch die Grundsatzfragen. Aber genau die Klärung der anstehenden Grundsatzfragen hilft dann auch, Prozesse einzuordnen und zu gewichten. Ich komme zum Projektausschuss und zur Höppner-Kommission, ist ja gestern angesprochen worden, deswegen fasse ich mich da ganz kurz. Die Ergebnisse liegen der Landessynode vor und die soll entscheiden, was sie in welcher Weise aufgreifen will. Der Kirchenleitung ist wichtig, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, dass unabhängig von ihrer eigenen inhaltlichen Positionierung die entwickelten Ideen entscheidungsreif hier vorgelegt werden, sodass die Landessynode dann qualifiziert beraten kann. Ich füge allerdings auch hinzu, die Weiterarbeit ist komplex. Ich nenne mal so ein Beispiel, die Übertragung der Sitzungsleitung, wenn wir die hier beschließen, da kann man durchaus zum Ergebnis kommen, hier auch relativ schnell. Wir müssen aber auch eine Runde drehen, was bedeutet das für Kirchenkreise? Ist auch eine spannende Frage. Und das würde für Abwahl genauso nochmal gelten. Also nochmal, nichts wird gefiltert, nichts wird zensiert, aber die Weiterarbeit, da sind wir uns auch einig mit Frau Dr. Werner, ist komplex. Wir haben in der Frage des Umgangs mit den Vorgängen um die BBZ ja hier auch gemeinsam bittere Momente erlebt, dass die Synode und diese Kirchenleitung gemeinsam in der Arbeit des Projektausschusses Kraft gefunden hat, die anstehenden Fragen konstruktiv und ohne Schere im Kopf aufzugreifen, hätte ich im Januar letzten Jahres nicht gedacht. Und das macht mich auch ein bisschen stolz auf diese Synode und die Menschen, die zu ihr gehören. Über die Zukunft des Unternehmens, da gibt es Organe, die sich damit befassen. Ich möchte aus meiner Sicht allerdings doch eine Bemerkung zum unternehmerischen Engagement unserer Kirche sagen. Ich halte eine Beteiligung der evangelischen Kirche an Unternehmungen, sofern es der Erfüllung unseres Auftrags in besserer Weise dient, als dies in den Strukturen der verfassten Kirche möglich ist, auch weiterhin für vorstellbar. Ich finde, da dürfen wir auch nicht jetzt auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Dies gilt aber nur dann, wenn die damit verbundenen Risiken gesehen werden und wenn es personell und institutionell eine Begleitung und Aufsicht gibt, die nicht nur wünscht, dass hoffentlich alles gut geht und keine Fehler passieren und kein menschliches Versagen. Dies ist insbesondere dann denkbar, wenn wir so aufgestellt sind, dass trotz Fehler und menschlichem Versagen möglichst kein nachhaltiger wirtschaftlicher Schaden entsteht. Wenn wir unternehmerisch tätig sind, dann müssen wir die in unseren eigenen Reihen vorhandenen Kompetenzen evangelischer Profis nutzen, die haben wir. Aber wir müssen auch realistisch einschätzen, wo unsere Zeit, Energie und Kraft prioritär benötigt werden. Erlauben Sie mir an dieser Stelle abweichend vom Text in Abstimmung mit Herrn Immel Ihnen an dieser Stelle Folgendes mitzuteilen. Es gibt seit wenigen Tagen ein nicht rechtskräftiges Urteil der Disziplinarkammer, dessen Begründung noch nicht vorliegt. Da es sich um eine Personalsache handelt, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen gemacht werden. Unter diesen Umständen ist natürlich eine Bewertung des Sachverhaltes zum jetzigen Zeitpunkt und in diesem Rahmen völlig ausgeschlossen, aber dennoch wollte ich Sie informieren. Dass der durch die BBZ-Vorgänge entstandene Schaden nicht nur eine wirtschaftliche Dimension hat, sondern unabhängig von möglicher Schuld, Verantwortung oder gemachten Fehler auch zu menschlichen Tragödien geführt hat, haben viele von uns gespürt. Einige haben es erlitten und erleiden es auch jetzt noch. Zu den menschlichen Tragödien gehört für mich fraglos, dass der große Einsatz und die vielfältige Leistung von Mitarbeitenden für unsere Kirche über viele Jahre hinweg sich am Ende auf die Vorgänge um die BBZ zu reduzieren scheinen. Ich habe hier vor einem Jahr davon gesprochen, dass manches abgebrochen ist und deswegen nicht abgeschlossen werden kann. Dies hat sich leider noch nicht geändert. Ein letzter Gedanke dazu. Der Kirchenleitung ist beim Nachdenken auch sehr deutlich geworden, dass stets im Zusammenspiel zwischen Abteilungsleitenden und Hausleitung sowohl die notwendige personelle Ausstattung als auch die organisatorischen, strukturellen und aufsichtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die in den Abteilungen wahrzunehmenden Aufgaben auch tatsächlich verantwortlich wahrgenommen werden können. Ich nenne einen, das ist jetzt eine Bruchlinie, einen ganz anderen Punkt, theologische Orientierung zum Thema Suizid und zur seelsorglichen Begleitung. Auf der Tagesordnung der Landessynode die Gliederung war zu einem Zeitpunkt fertig, als ich von diesem Einschub noch nichts wusste. Mir ist wichtig, dass wir das selbstbewusst vertreten. Auf der Tagesordnung unserer Synode stehen oft, sehr häufig, wenig beachtete Themen, die Menschen sehr existenziell beschäftigen und auch Themen, die oft gesellschaftlich tabuisiert sind. Das ist eben evangelische Kirche. Nah bei den Menschen, sie lässt Lebensfragen unzensiert zu und ist eine theologisch arbeitende und seelsorglich sensible Kirche. Auch das ist ein Dienst an unserer Gesellschaft, natürlich nicht refinanziert. In diesen Fragen, in diese Arbeit muss unsere Energie fließen und anderes, wie die Aufrechterhaltung unserer Struktur, müssen dagegen möglichst zielgerichtet, unaufwendig und kostengünstig erledigt werden. Ich sage ein bisschen etwas zur Fahrbilddiskussion, die uns ja auch noch beschäftigen wird. Uns ist wichtig als Kirchenleitung, dass es kein zentral festgelegtes Fahrbild zukünftig geben wird. Es gibt Gemeindekonzeptionen, um jetzt den Bereich der Gemeinden anzusprechen, und dass dann die Schwerpunktsetzung und Profilierung der pastoralen Arbeit da erfolgen soll, wo konzeptionelle Entscheidungen getroffen werden, ist für uns nur folgerichtig. Dass es in einem Prozess der Reduzierung der Pfarrstellen auch darum gehen muss, pastorale Aufgaben zu reduzieren oder zu verändern, ist auch unstreitig, und das darf nicht dem Zufall überlassen werden, das muss gestaltet werden. Ich persönlich finde dabei Richtzahlen für pastorale Tätigkeiten hilfreich, auch wenn die Diskussionen da ja noch nicht abgeschlossen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf Teilaspekte hinweisen im Zusammenhang mit der Pfarrstellenplanung. Auch das ist ja kein neuer Punkt, der beschäftigt uns seit 2007. Wir haben da nochmal dargelegt, was uns da damals durch den Kopf gegangen ist. Die damaligen Überlegungen waren im Wesentlichen geprägt von der Frage, was können wir uns finanziell leisten? Heute hat sich der Akzent etwas verschoben zur Frage, wie viele Stellen können wir überhaupt noch mit Personal besetzen? Wobei die Frage der Finanzierbarkeit auch weiter Thema ist. Die Überlegungen zum Umgang mit den Versorgungs- und Beihilfelasten, die wir gesamtkirchlich anstellen werden, sollen jedoch auch neue Spielräume eröffnen. Wenn es uns, noch stehen wir da ganz am Anfang, aber wenn es uns in einem Kraftakt auf allen Ebenen gelänge, die nicht ausfinanzierten Verpflichtungen aus der Vergangenheit in den Griff zu bekommen, würde es auch Gestaltungsspielräume für die Zukunft, für die Pfarrstellenplanung und anderes mehr geben. Und siehe, alles war sehr gut. Die Kirche, das Impulspapier Kirche der Freiheit hat ja lebhafte Reaktionen ausgelöst. Einige will ich hier benennen. Da und dort wurde beklagt, unsere Kirche befinde sich nun endgültig im Reformstress und das sei genauso ungesund wie zu hoher Blutdruck. Ein Aspekt, der dabei angesprochen wurde, ist der folgende: Mit der Thematisierung der Qualitätsfrage und mit der Betonung von Veränderungsbedarf werde die geleistete Arbeit nicht genügend wertgeschätzt oder gar entwertet. Der Blick auf die kirchlichen Realitäten sei zu defizitorientiert. Ich will das so sagen, wie ich das erlebe, und manche Besuche in Kirchenkreisen und auch Kirchenleitungsvisiten sind wirklich im besten Sinne aufbauend. Es gibt sehr viel engagierte, fantasievolle, verlässliche und kreative Arbeit auf allen Ebenen unserer Kirche. Aber wir dürfen auch nicht den Blick dafür verlieren, dass bisweilen auch anderes geschieht und manchmal Naheliegendes und Notwendiges nicht oder nur in höchst unzureichender Weise geschieht. Siehe, es war sehr gut, hat am Ende der Schöpfungsgeschichte einen tiefen Sinn. Als eine pauschale Beschreibung der Wirklichkeit in unserer Kirche würde ich diesen Satz noch nicht so stehen lassen. Wir müssen nicht beim Reformstress landen und wir müssen nicht alles, was ist, defizitorientiert anschauen und schon gar nicht den Druck auf diejenigen erhöhen, die sich intensiv mühen und bemühen. Und manche Pfarrer und Pfarrerinnen erleben das ja so, wenn die Kirche schwächelt, was auch immer das im Einzelnen dann sein soll, wenn es Probleme gibt, dann werden ihnen leicht die Urheberrechte für diese Situation angedient. Diese Arbeitsteilung ist nicht ganz komfortabel. Aber ein Klima zu fördern, liebe Schwestern und Brüder, wie wir unsere Arbeit weiterentwickeln können, das ist doch eine gemeinsame Aufgabe. Geschwisterliche Kritik, und wenn ich dann nach einer Synodalpredigt höre, die ein oder andere flapsige Bemerkung war zu viel, denke ich auch darüber nach, ob es zwei zu viel waren oder nicht. Also geschwisterliche Kritik bringt uns ja weiter. Konsequentes Wahrnehmen von Leitungsverantwortung auch. Und das ist der Anfang für eine Suche nach Lösungen, wie wir gemeinsam unsere Aufgabe wahrnehmen können. Und da gibt es Instrumente, Möglichkeiten vom Pfarrkonvent über mitarbeitende Gespräche, aber auch das, was in der ordnungsgemäßen Begleitung durch die Leitungsorgane möglich ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang, das kann man ja nie konkret benennen, ich werde es hier auch nicht tun, aber es ist schon ein Thema, was viele in unserer Mitte ja auch bewegt, Umgang mit Konflikten, der mühsame Versuch, Lösungen zu finden. Es ist, glaube ich, dran, den bisherigen Umgang mit Konflikten in unserer Kirche nochmal zu bedenken, und dabei denken wir insbesondere auch an die ehemaligen Abberufungsverfahren und Versetzungsverfahren, die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, diese dauerten und dauern in der Regel mehrere Jahre. Die öffentliche Aufmerksamkeit solcher Verfahren erschwert den Betroffenen die Bemühungen um einen Stellenwechsel. Zudem entwickelt sich in einer betroffenen Gemeinde in solchen Zeiträumen oft nichts mehr. Es werden erhebliche finanzielle Ressourcen gebunden. Unserer Kirche steht es gut an, mit Beteiligten nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen. Es wird trotzdem nicht vermeidbar sein, dass es auch juristische Verfahren gibt. Gleichwohl wäre es nicht besser, mit aller Kraft frühzeitig ebenenübergreifend, ich betone das, an einvernehmlichen Lösungen zu arbeiten, statt in solchen Verfahren klären zu wollen, wer Recht hat, die Welt und die Kirche richtig versteht. Am Ende solcher Verfahren gibt es eigentlich immer nur Verlierer, selbst dann, wenn wir einen Prozess gewonnen haben. Die Potenziale aus Beratung, Mediation und auch Visitation müssen grundsätzlich genutzt werden. Sollten die Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, ist eine einvernehmliche Trennung nicht nur die kostengünstigere und schnellere Variante, sondern passt auch eher zu unserer Botschaft. Wir arbeiten daran und werden auch die Erfahrungen der Betroffenen und auch im Kontakt mit der Pfarrvertretung überlegen, wie wir das Bestehende weiterentwickeln. Der Punkt 8 ist mit der Kirchenleitung jetzt nicht abgesprochen. Wenn Sie jetzt Kopfschütteln sehen, dann wäre das blöd für mich, aber ich hoffe, dass ich habe die Situation gut erfasst. Es galt für die Kirchenleitung nach dem letzten Januar und auch angesichts des Aufgabenpakets eine Form, so will ich das mal sagen, es war nicht ganz einfach, eine Form gelassenen und entschlossenen Arbeitens zu entwickeln. Dass wir uns als Kirchenleitung in der neuen Zusammensetzung eben mit lang gedienten und neuen Mitgliedern auch erst finden mussten, das ahnen Sie. Und wenn die Situation sich so darstellt, wie ich es im Januar am Ende der Synode beschrieben habe, dass es wohl darum geht, so viel Kontinuität wie möglich und so viel Wandel wie nötig umzusetzen, dann wird auch erkennbar, dass genau dies, Kontinuität und Wandel, für uns sehr herausfordernd war und ist. Aber dass Kirchenleitung, und ich schließe das Kollegium ausdrücklich ein, auch sehr offen über die Gestaltung der Zusammenarbeit spricht, über eine Veränderung des Arbeitsstils und der Atmosphäre, das ist für mich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass wir auch eine gute Lerngemeinschaft sind. Ich lerne sehr gerne mit Ihnen und mit euch, und wir haben noch einiges vor uns. Ich werfe einen Blick auf die Agenda der öffentlichen Diskussion um Kirche. Bruder Kupke hat das ja auch schon angesprochen. Das kann man fast zitieren. Die mediale Präsenz des Themas war enorm. Der Wiedererkennungswert war dagegen manchmal gering. Ich habe auch manchmal gedacht, fehlender Sachverstand in diesen Talkshow-Runden haben manchmal die Sendungen erst richtig interessant gemacht. Aber das ist... Deutlich wurde in manchen Diskussionen, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, mit dem müssen wir uns befassen, dass das rechtlich Geregelte nicht mehr unbedingt gesellschaftlich akzeptiert wird. Das ist unsere Situation, das ist auch unser Problem. Diese Situation müssen wir ernst nehmen. Das sieht man an so Themen wie Staatsleistung, man sieht es aber auch an dem Punkt Subsidiarität. Eigentlich ist es politisch gewollt, ein tragendes gesellschaftspolitisches Konzept, aber in den Medien wird es bisweilen verkürzt, versehen mit Begriffen und Etiketten wie Subventionierung oder Privilegien. Ich möchte das ganz kurz entfalten am Beispiel von Kindertageseinrichtungen. Da sind Sie ja fast alle hier im Saal in irgendeiner Weise betroffen. Das Subsidiaritätsprinzip hat bei uns eine Geschichte, ist ein sehr intelligentes System, hat, wenn man so will, auch kirchliche Wurzeln. Das könnte man bis 1571 zurückverfolgen. In unserer modernen Gesellschaft bedeutet das, im Bereich der Wohlfahrtspflege haben freie Träger einen gewissen Vorrang vor dem Staat. Das Subsidiaritätsprinzip bedingt aber auch, dass die jeweilige Einrichtung ein Profil haben muss, und da sind wir gut unterwegs. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen eine Wahlmöglichkeit haben. Diese Wahlmöglichkeit entspricht dem weltanschaulichen Pluralismus unserer Gesellschaft und nimmt dann auch unsere eigenen Bildungs- und Sozialeinrichtungen in die Pflicht. Es gibt da allerdings durchaus Probleme, und das möchte ich am Beispiel der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, 800 haben wir im Rheinland, kurz verdeutlichen. Unsere Kitas zeichnen sich durch hohe Bildungsqualität und eine große Bereitschaft zum ökumenischen und interreligiösen Dialog aus. Dennoch geben gegenwärtig immer mehr Gemeinden die Trägerschaft ab. Bei allen Kabinettsgesprächen in den Bundesländern haben wir deshalb auf die unzureichende Refinanzierung der Kindertageseinrichtungen hingewiesen. Wir machen das im Schulterschluss mit anderen Landeskirchen und mit der Diakonie. Im Land Nordrhein-Westfalen wird es nun ernst. Es steht auf der Tagesordnung die Reform des Kinderbildungsgesetzes, KiBiZ. Aber es wird jetzt schon deutlich, dass an den entscheidenden Punkten keine Verbesserung für die Träger sich abzeichnet. Die jährliche Erhöhung der Pauschalen pro Kind ist mit 1,5% festgelegt. Da in der Regel aber die Personalkostensteigerungen höher sind, wächst also automatisch und zwangsweise der Eigenanteil der Träger. Und auch die ungerechte Unterscheidung zwischen sogenannten reichen und armen Trägern, die den Kirchen einen um ein Drittel höheren Eigenanteil zumutet, soll erhalten bleiben. Das ist ein Punkt, das müssen wir gründlich prüfen, auch juristisch. Es ist nicht so, dass in diesem Arbeitsfeld die Kirche den Staat subventioniert. Ich sage das nochmal öffentlich, etwa 60 Millionen Euro bringen wir für diese Arbeit auf. Das Stichwort dritter Weg, Arbeitsrechtsregelung, möchte ich auch kurz aufgreifen, weil es ja wirklich die Öffentlichkeit sehr beschäftigt, das Erfurter Urteil. Die Richter haben den dritten Weg zwar als grundsätzlich zulässig bezeichnet, jedoch Änderungen in der Ausgestaltung angemahnt. Ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal zum Anlass nehmen, all denen, die in diesen Gremien arbeitsrechtsregelungsmäßig unterwegs sind, danken für die große Mühe, die sie sich machen. Es gelingt da viel im Konsens, und da haben wir auch wirklich etwas vorzuweisen, und die Ergebnisse sind für die Dienstnehmerseite vielfach auch sehr positiv. Die öffentliche Diskussion hat aber auch weitere kritische Fragen aufgeworfen. Gilt es, ein System dauerhaft zu verteidigen, das zwar rechtlich möglich ist, inner- und außerkirchlich, aber immer wieder eine negative Begleitmusik hat? Oder gibt es Lösungen, die auf größere Akzeptanz stoßen? Wir haben einen zweischrittigen Weg uns überlegt als Kirchenleitung. Wir machen das kirchliche Arbeitsrecht Erfurtfest, wie wir das nennen. Das wird uns hier beschäftigen. Aber in gleicher Weise geht es dann auch darum, dass wir den Dialog mit den Gewerkschaften, insbesondere mit der Gewerkschaft Verdi, suchen. Wir haben ihn wieder aufgenommen, wollen ihn weiterführen. Und vielleicht, das können wir ja nicht erzwingen, vielleicht lassen sich ja perspektivisch mit Fantasie Lösungen entwickeln, die dann auch zu einer größeren Akzeptanz im inner- und im außerkirchlichen Bereich führen. Aber das ist noch ein ganz weiter Weg. Ich komme zum letzten Teil, Ausblick. Es stehen grundlegende Weichenstellungen an. Gefragt ist dabei nun ganz sicher keine neue Prozessvielfalt und keine neue Hyperaktivität. Gefragt sind dabei in meinen Augen eine theologische Unterbrechung, eine Wahrnehmung von Außenperspektiven und eine Veränderung kirchenleitenden Handelns. Unsere theologischen Einsichten müssen im kirchenleitenden Handeln in kleiner Münze umgesetzt werden. Die Kirchenleitung hat in ihrer Klausursitzung im Dezember eine erste Diskussion darüber begonnen, welche Punkte sie aktiv aufgreifen will und wird, einige habe ich in dem Bericht genannt, damit sie der ihr übertragenen Leitungs- und Gestaltungsaufgabe gerecht werden kann. Theologische Unterbrechung, die Infragestellung unseres Modells von Kirche zulassen, also ich knüpfe da jetzt an das an, was ich vorhin mit Phase 2 gemeint habe. Es ist angezeigt, theologische Anfragen an unser Modell von Kirche zuzulassen und eine entsprechende Diskussion auch angstfrei zu fördern. Wir setzen in verschiedener Hinsicht stark auf Planbarkeit und Absicherung. Unsere finanziellen Möglichkeiten entscheiden jedoch häufig abschließend über die Möglichkeiten, wie wir unseren Auftrag als Kirche wahrnehmen können. Was müssen wir jedoch, so möchte ich fragen, neben der aktuell vorzunehmenden Stabilisierung des vorhandenen Systems an Alternativen und Weiterentwicklung diskutieren? Dass die institutionalisierte Kirchlichkeit im bisherigen Umfang mittel- und langfristig nicht aufrechterhalten werden kann, ist keine Schwarzmalerei, sondern an vielen Stellen unserer Landeskirche bereits konkrete Erfahrung. Das kennen Sie aus den Kirchenkreisen und den Kirchengemeinden. Mit weniger Personal, mit weniger Geld und mit weniger Mitgliedern das Bestehende aufrechtzuerhalten, ist eine Überforderung, die sich über Frustration in dauerhafte Resignation und Depression entwickeln würde. Deswegen müssen wir anders rangehen. Es ist eine gesamtkirchliche Aufgabe, einen konzeptionell reflektierten Rückbau und Umbau sensibel und verantwortlich vorzunehmen. Aber dieser Weg ist an Grenzen gekommen. Wenn nicht erst eine bestimmte Einnahmenhöhe, die die Absicherung vorhandener institutioneller Kirchlichkeit gewährleistet, ermöglicht es uns ja, den uns übertragenen Auftrag wahrzunehmen. Ein offenkundig unvermeidlicher Rückgang der institutionellen Kirchlichkeit steht nicht im Widerspruch zu unserem nach wie vor verheißungsvollen Auftrag als Kirche. Diese Situation ist eine spannungsvolle und große Herausforderung. Wir brauchen auch eine Durchlässigkeit von Bewegung in die Institution hinein und nicht nur eine Institution, die sich mühsam bemüht, selbst Bewegung zu erzeugen. Die Kirche ist immer mehreres, Institution, Organisation und Bewegung. Die Finanzierung der institutionalisierten Kirchlichkeit dürfte im bisherigen Umfang, ich sage das schon, nicht mehr möglich sein. Aber das ist nicht das letzte Wort. Wir vertrauen darauf, dass das Wort Gottes wirkt, dass es nicht leer zurückkommt, dass Bewegung entsteht, auch unabhängig von institutioneller Kirchlichkeit. Wie gehen wir damit um? Gibt es eine Chance, dass eine neue Bewegung Einzug hält in unsere Institution? Gibt es eine Durchlässigkeit? Oder gilt dauerhaft die Regel, erst wenn ein Minimum an Hauptamtlichkeit finanziert werden kann, gibt es lokal Kirche, Gemeinde? Es wird auch jenseits in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Es wird auch jenseits der bisherigen Form institutioneller Kirchlichkeit Bewegung geben. Werden wir sie zulassen? Werden wir sie integrieren? Oder werden wir zulassen, dass sie uns als Kirche verändert? Damit habe ich nicht gerechnet.
Aber ich die ganze Zeit. Sie werden staunen, wie es passt. Das ist unglaublich.
Hohe Synode, mein Name ist Ulrich Kommersson. Ich komme aus einer kleinen Vorortgemeinde in Saarbrücken mit einer sehr hohen Fluktuation, ohne historisch gewachsene Dorfstruktur, eher anonym. Es ist eine stark geschrumpfte Kirchengemeinde. Ich sagte gerade zu dem Präses, es ist erstaunlich, wie wir geleitet werden, wie gut das passt, was ich mir vorher überlegt habe. Für mich ganz persönlich war und ist immer ganz besonders wichtig, und das verbindet mich eben mit meiner Kirche, dass wir, dass Christinnen und Christen sich mit Widerspruch einbringen in unsere Gesellschaft, vor allem dort, wo Macht zur Übermacht wird. Dass wir Gerechtigkeit einfordern für die Schwachen eintreten und vor allem den Menschen, aber eben auch den Überzeugungen und Meinungen Ausdruck verleihen, die gerade nicht Konjunktur haben. An vielen Stellen tut meine Kirche das. Wir haben auch vieles davon jetzt im Bericht des Präses gehört. Mein Eindruck in Vorbereitung gerade auf diese Synode und auf das zentrale Thema dieser Synode war aber an einer Stelle ein anderer. Mein Eindruck ist derzeit, wir lassen uns an einer Stelle von einer Übermacht dominieren und nehmen die Dinge hin. Es ist unbestritten, wir müssen die Haushalte in Ordnung bringen und Aufgaben kritisch in Frage stellen. Ich kann Ihnen als Kultusminister eines Haushaltsnotlagelandes ein Lied davon singen, wie schwierig das jeden Tag ist. Und selbstverständlich ist das zunächst auch einmal alternativlos. Es ist aber nicht ganz alternativlos. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass Ökonomie eben nicht alles ist, dass Aufgabenkritik kein Selbstzweck ist, sondern dass sie ein Weg ist, damit Kirche in der Lage ist und bleibt, die Stimme zu erheben. Und so vermisse ich zurzeit eins an meiner Kirche in dieser Spardebatte allzu oft, dass sie nämlich auch thematisiert, dass die Einnahmekrise der öffentlichen Hand auch eine selbstverursachte Einnahmekrise ist, dass der Staat die Einnahmeseite der öffentlichen Hand vernachlässigt und damit mittelbar logischerweise auch die Einnahmeseite der Kirche infrage stellt. Meine Kirchengemeinde, die eine schrumpfende war, hat übrigens ihren Weg erstmal gefunden, indem sie sich dem Schrumpfen nicht hingibt, indem sie neue Einnahmequellen sucht, indem sie sich als Profilgemeinde aufgestellt hat, mit einem klaren Blick in die Gesellschaft, in dem sie Jugendliche und junge Familien anspricht und wachsen will. Ich finde, das ist eine schöne Perspektive und ich bin so glücklich, dass das so wunderbar gerade gepasst hat. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Bruder Kommersson. Ich war wirklich überrascht von der Unterbrechung. Ich fahre fort und möchte da nochmal einen Hinweis geben zu dem, was wir, und das ist vielleicht doch nochmal etwas, was wir aufgreifen müssen. In Missionarisch Volkskirche haben wir uns ja schon mal befasst mit neuen Gemeindeformen. Ich habe nochmal das Buch von Hauschild und Paul Patalon gelesen über Kirche. Da merkt man auch nochmal, dass das aufgegriffen wird. Ich glaube, es ist ein Thema, das wir auch nochmal sehr ernsthaft anpacken müssen in dem Zusammenhang, den ich eben genannt habe. Reformatorische Ein- und Aussichten. Wenn das Wochenmagazin, der Spiegel und der Papst einer Meinung sind, dann ist das schon sehr bemerkenswert. Ich will jetzt nicht spekulieren, was die Institutionen miteinander verbindet. Der Spiegel formulierte, mit dem religiösen Erleben der Menschen hat die Kirche immer weniger zu tun. Ihre Sache ist jetzt die Betreuung der großen Lebenswendepunkte. Also mit dem religiösen Erleben habe die Kirche immer weniger zu tun. Der Papst kritisiert das in der vorhin genannten Schrift, auch eine ritualisierte Praxis, die Betonung des Administrativen in der Kirche. Interessant finde ich schon die These, dass es möglicherweise eine von Luthers nachhaltigsten Erfolgen, wenn man so sagen war im Moment drohender Verflachung die existenzielle Kraft der Religion des Glaubens wiederzubeleben. Wenn unsere kirchenleitende Aufgabe darin besteht, heute Kirche von morgen zu werden, dann verdient dieser Punkt besondere Beachtung. Die reformatorische Bewegung setzt auf die Vergewisserung des eigenen Glaubensfundaments. Und dies eröffnete in der Reformationszeit Zukunftsräume. Das haben wir heute auch nötig. Und eine Kirche, die sich dem reformatorischen Prinzip sola scriptura verpflichtet weiß, muss mit dieser Schrift auch umgehen, verständlich und fundiert. Wir haben ja gestern auch gemerkt, wie nötig das ist. Die Debatten um das Familienpapier der EKD, aber auch Diskussionen mit katholischen Mitchristen zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns von der Schrift her einbringen in die Diskussion, auch in ethischen Fragen. Die Diskussion um ein angemessenes Bibelverständnis gehört ins Zentrum des persönlichen Glaubens und ins Zentrum einer reformatorischen Kirche. Die Weisung in den Alltag ist eine der entscheidenden Impulse der Reformation. Kirche kann nur mitten in der Welt Kirche sein. Und Luthers Auffassung vom weltlichen Beruf war, so hat Bonhoeffer formuliert, der größte Angriff auf die Welt. Wenn ich an das denke, was Luther in Abgrenzung zum geistlichen Stand formuliert hat und was zur Wiederentdeckung des Berufs und des Alltags geführt hat, dann finde ich, dass die Priorität, die wir der institutionellen Präsenz zumessen, nicht angemessen ist, um mit den bestehenden Herausforderungen, die ich eben beschrieben habe, dauerhaft gut umzugehen. Den Einzelnen, die Einzelne zu stärken, das Promé für mich war ja bei Luther wichtig, darauf zu vertrauen, dass sie mit ihrem von der Schrift und der Liebe geprägten Gewissen im Alltag der Welt Gott dient, ist nach meinem Verständnis ein Weg, auf den wir auch setzen können und müssen, vielleicht sogar verstärkt. Die Reformation hat auf den Einzelnen gesetzt und dabei ist eine Massenbewegung entstanden. Das Fehlen eines Masterplans war kein Handicap. Eine reformatorische Kirche braucht Mut und nicht kleinmütige Bemühungen um Besitzstandserhaltung. Wir entdecken, dass die von Luther gegebenen Antworten mindestens auch Richtungsanzeigen sind für uns heute. Ich will die Dinge nicht parallelisieren, aber wir werden uns dem nicht entziehen können, dass auch die institutionalisierte Religion ebenso wie die institutionelle Kirchlichkeit dauerhaft keine angemessene Antwort auf die allenthalben spürbare Relevanzkrise ist. Die genannten Punkte zeigen auch nochmal, dass das Reformationsjubiläum eine große Chance bietet. Es geht nicht um angestrengte Bemühungen um Reanimierung reformatorischer Heldenfiguren, sondern darum, dass wir an Entdeckungen anknüpfen, die auch in unserer veränderten Situation Zukunftsräume eröffnen werden. Es wäre nicht originell, aber trotzdem gut, wenn wir 2017 in den Mittelpunkt das Feiern von Gottesdiensten stellen würden. An ungewöhnlichen Orten, zu ungewöhnlichen Zeiten, mit ungewöhnlichen Kooperationspartnern, gerne auch ökumenisch, in neuen kulturellen Bezügen, wenn wir also Neues wagten und zugleich Altem vertrauten, nämlich der Kraft des Wortes, des Gebetes, der Stille und der Musik. Das wäre kein origineller Vorschlag, aber er wäre angemessen und ganz sicher auch bewegend und Zukunftsräume eröffnend. Weil die Fragen, die die Reformation aufgeworfen hat, die gesamte Christenheit herausfordern, laden wir, das war auch gestern Thema, unsere Mitchristen aus anderen Konfessionen und auch aus europäischen und weltweiten Partnerkirchen ein, mit uns gemeinsam zu feiern. Und die Brücke, die das dann zur katholischen Kirche hin, geht das über das Stichwort Christusfest. Darauf haben wir uns verständigt. Natürlich feiern wir Protestanten sicher auch noch mehr. Es wurde ja verschiedentlich schon diskutiert. Aber wir können durchaus auch einiges gemeinsam ökumenisch feiern. Es wäre zu kurz gegriffen, den Aufbruch der Reformation konfessionell einzugrenzen oder gar Energie zu einem Antikatholizismus zu investieren. Die Anfragen an die Kirche, aber auch die Chancen sind so groß, dass die gesamte Christenheit herausgefordert ist. Und es kann ja vielleicht auch sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle Weggefährtinnen und Weggefährten neben uns finden, gegen die wir jahrhundertelang gekämpft haben. Diaspora-fähig werden. Wenn ich von diaspora-fähig werden spreche, meine ich unter anderem dies. Wir sind als evangelische Kirche im Rheinland eine Körperschaft öffentlichen Rechts, das ist durchaus hilfreich und gut. Das ist geschichtlich gewachsen, staatskirchenrechtlich verankert. Wir brauchen aber auch verstärkt eine Einsicht und Haltung, die Folgendes weiß. Wir blieben auch Kirche mit gesellschaftlichem öffentlichen Anspruch, wenn wir zahlenmäßig nicht mehr gesellschaftlich relevante Gruppe wären. Wir sind noch weit davon entfernt. 2,7 Millionen Mitglieder. Denn das Evangelium ist eben gesellschaftlich relevant. Das könnte man jetzt an Beispielen entfalten. Wir müssen lernen, Kirche Jesu Christi zu sein, unabhängig von der Größe und der Finanzkraft. Es geht um eine Haltung, die ich mit Paulus beschreiben möchte, haben, als hätten wir nicht. Missionarisch Volkskirche sein, die inhaltlich nicht umstrittene oder fast nicht umstrittene, sondern konsensbildende Leitvorstellung ist dennoch ausgesprochen schwierig. Auf zwei Aspekte habe ich in diesem Zusammenhang verschiedentlich hingewiesen. Zum einen suggeriert die Formulierung Volkskirche eine strukturelle Kontinuität, die es so nicht geben wird. Wir spüren allenthalben den Abbruch der Strukturen. Und missionarisch ist bei allem guten Willen eine Formulierung, die häufig so viel Nebenwirkung auslöst, dass kaum Gelegenheit besteht, damit eine positive Wirkung zu erzielen. Wenn ich heute entscheiden sollte, das ist jetzt nicht der Versuch, das umzuetikettieren, sondern ich wollte einfach in einem Bild beschreiben, was bei mir positiv was auflöst und greife auf das Stichwort aufmachen zurück und möchte das ein bisschen entfalten. Wer gesandt ist, der tut gut daran, sich aufzumachen zu den Menschen, zu den Orten, die jenseits unserer Zentren liegen, auch zu den Getauften, die unserer Kirche den Rücken gekehrt haben. Aufmachen, das ist etwas, was die Einzelne tun kann, was wir aber auch gemeinsam tun können. Aufmachen heißt auch, ich öffne mich, wir öffnen uns. Wir öffnen unsere Häuser, wir machen den Mund auf, um einerseits vom offenen Himmel zu erzählen und andererseits auch den Mund aufzutun, um Anwalt für die Stummen und die Schwachen zu sein. Augen, Ohren, Mund aufmachen in Erziehung und Bildung, in Seelsorge und Diakonie. Auch Portemonnaies kann man aufmachen. Wir lernen als Kirche umzugehen mit denen, die sich in unseren eigenen Reihen aufgemacht haben und aufmachen. Sie haben vielleicht noch keine feste Form, aber leben ihren Glauben, suchen Gemeinschaft. Aufmachen kann auch die Lösung sein, wenn wir Kirchen zumachen. Ich habe im Folgenden beschrieben, wie ich das selber vor meiner Haustür in der Gemeinde, zu der ich lebe, zu der ich gehöre, erlebe, was mir so durch den Kopf geht, welche Bilder ich habe, wenn man Kirchen schließt, zumachen muss. Aufmachen ist trotzdem denkbar und möglich. Weiterarbeit. Außenperspektive suchen, lernen durch Begegnung fördern. Wenn es um diese grundlegenden Weichenstellungen für die Entwicklung unserer Kirche geht, ist Lernen durch Begegnung sehr wichtig. Wir hatten das gestern bei den Grußworten schon. Was können wir eigentlich ökumenisch voneinander lernen? Da ist noch manches zu heben. Aber auch Begegnungen zwischen kirchenleitend handelnden Personen und der jungen Generation, Vertreterinnen und Vertretern aus Kultur, Bildung und Wissenschaft, auch das sollten wir nicht dem Zufall überlassen, sondern ganz gezielt anpacken. Außenperspektiven sind für uns sehr wichtig. In den folgenden Punkten B, C und D und E habe ich so verschiedene Aspekte aus der Liste der Aufgaben, die ich sehe, nochmal entfaltet. Das mache ich jetzt sehr knapp. Das muss man natürlich sehr gründlich überprüfen. Vielleicht werden wir es auch in einer Zusammenkunft zwischen den Ausschussvorsitzenden und der Kirchenleitung nochmal anpacken und überlegen, gibt es Bälle, die wir spielen wollen. Ich finde schon, alle Jahre wieder muss man auch nochmal das Finanzsystem angucken. Leistet unser Finanzausgleich das, was er leisten will, und steht Aufwand und Ergebnis in einem vernünftigen Ertrag? Wir müssen aber auch fragen, ob unser Finanzsystem geeignet ist, die pastorale Versorgung wirklich rheinlandweit gut zu sichern. Da sind so Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Ich denke aber auch, wir reden hier über die landeskirchliche Ebene. Als Kirchenleitung tragen wir für alle Ebenen unserer Kirche Verantwortung. Deswegen ist auch die Verständigung über die Aufgaben der Kirchenkreise und Kirchengemeinden wechselseitig immer dran und ein Thema. Die Kooperation mit anderen Landeskirchen verstärken und weiterentwickeln. Jetzt könnte der Westfälische und der Pfälzer Werbeblock kommen. Wir sind da ja gut unterwegs. Das möchte ich jetzt im Einzelnen nicht entfalten, will aber schon sagen, darüber nachzudenken, ob es nicht auch so etwas wie eine stellvertretende Wahrnehmung von Aufgaben zukünftig durch einzelne Landeskirchen geben kann, darf kein Tabu sein. Wenn das Hauptziel darin besteht, so viel wie möglich konkrete, den Menschen zugewandte Arbeit zu ermöglichen, dann muss auch ohne Tabus über strukturelle Veränderungen nachgedacht werden. Der Bruder Burkhoff hatte nochmal erinnert, dass wir 2010 einen Satz schon mal beschlossen haben, der lautet: Angesichts der Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Finanzen sind heute alle kirchliche Ebenen bis hin zur EKD, ich weiß nicht, ob der Ratsvorsitzende das weiß, ne? dass die EKD da auch gefordert ist. Also wir wollen auf allen Ebenen diese Frage aufwerfen. Die EKD ist ja auch mit dem Verbindungsmodell unterwegs. Aber ich habe den Beschluss, muss ich sagen, nicht mehr so ganz präsent gehabt. Auf allen Ebenen wollen wir dann noch über neue Modelle nachdenken. Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Diakonie, das klingt vielleicht etwas technisch. Ich sage das jetzt etwas deutlicher, als es im Text steht. Mich überzeugt das bisher noch nicht, bei aller Sinnhaftigkeit der bisherigen Struktur, dass wir zum Beispiel Themen wie Inklusion, wie Kitas oder Altenarbeit natürlich mit unterschiedlichen Akzenten, aber an zwei Stellen im Landeskirchenamt und in der Diakonie befassen. Ich meine, wir müssen weiterkommen. Inhaltliche Klärungen haben Priorität. Die inhaltlichen Klärungen müssen Bemühungen um Organisationsoptimierung und Strukturreform künftig konsequent vorgeordnet werden. Ich habe das so ein bisschen entfaltet am Thema Verwaltung. Wir haben den Druck gehabt, die Veränderungen, die da angestoßen sind durch die Verwaltungsstrukturreform, sind notwendige strukturelle Veränderungen. Man merkt nur auch, wir haben auch noch andere Fragen. Wie sind die zukünftigen Spielregeln, wie wir Verwaltung in Zukunft machen wollen, in einem Veränderungsprozess, in dem wir jetzt stecken, wo man vielleicht nochmal neu gucken muss, wie sind auch gesetzliche Bestimmungen zu gestalten, damit sie Veränderungsprozesse befördern und nicht vielleicht von vornherein eher erschweren. Also die Reihenfolge erst klären, wo wir hinwollen, und dann die Strukturreform, das, glaube ich, sollte für uns alle in Zukunft bestimmend sein. Es ist notwendig, die richtigen Vorzeichen bei unseren Veränderungsbemühungen zu setzen, und dies ist nicht immer gelungen. Bei den Überlegungen zum Erhalt kirchlichen Vermögens bei Abschreibung SEP geht es um einen kritischen Blick auch auf die inhaltlichen Implikationen, das haben wir gelernt. Was bedeutet der Erhalt kirchlichen Vermögens, wenn wir uns zum Beispiel auf allen Ebenen unserer Kirche kleiner setzen? Da geht es um einerseits strukturelle Fragen, organisatorische, aber es geht auch um inhaltliche. Und wo überreagieren wir manchmal, weil wir ausgelöst durch Einzelfälle mit dem großen Wurf einer flächendeckenden Lösung kommen? Vielleicht müssen wir da auch mutiger sein, eher Einzelfallentscheidungen zu treffen und nur Korridorlösungen zu suchen. Veränderung kirchenleitender Arbeit. Damit liege ich in den letzten Zügen meines Berichts. Es geht auch ganz entscheidend um die Veränderung der kirchenleitenden Arbeit. Und wenn ich das sage, ist das ja nicht so, dass die Kirchenleitung oder der Präses Opfer sind, sondern wir sind auch diejenigen, die gestalten. Und wir werden diese Aufgabe anpacken. Auch das soll und darf nicht ein mehrjähriger Prozess sein, bei dem wir den Zustand der Erschöpfung eher erreichen als die ins Auge gefassten Ziele und Lösungen. Aber ich halte es für unaufgehbar, um ein Beispiel zu nennen, was Sie betrifft. Dass wir zum Beispiel die Mitwirkungsmöglichkeiten, Schwester Werner hat das gestern angesprochen, aller Mitglieder dieser Landessynode stärken. Es ist für mich nicht akzeptabel, dass wir einen Großteil dieser Synode von wesentlichen Beratungsprozessen fast ausschließen, indem wir sie ausgesprochen spät beteiligen. Was ich meine, ist die Praxis unserer Ausschussarbeit, das ist alles nach unserer Ordnung. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, gehören maximal ein Drittel dieser Synode einem ständigen Ausschuss an. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann dieses Drittel mit wichtigen kirchenleitenden Vorlagen unterjährig befasst wird, liegt nicht bei 100%, ist aber relativ hoch. Also bei großen Themen ist das so. Zwei Drittel dieser Synode erfahren erst mit dem Versand der Beschlussvorlagen im Dezember, was zur Entscheidung ansteht. Ich finde, wir bleiben hier Lichtjahre hinter unseren Ansprüchen in Sachen Beteiligung zurück. Ich meine, die Kirchenleitung sollte durch Veränderung der Geschäftsordnung oder durch andere niederschwellige Maßnahmen die Voraussetzungen schaffen, dass wir hier zu einer Korrektur kommen. Das bedeutet, ich erwähne das aber nochmal, dass wir dann auch hier darauf verzichten, im Kollektiv dieses Gremiums detaillierte Einzelentscheidungen zu treffen. Auch das muss auf allen Ebenen weniger werden, weil wir das sonst nicht hinbekommen. Die Gefahr, der wir in der Vergangenheit erlegen sind, ist doch die, dass wir zu viele Detailfragen miteinander geklärt haben. Ich erinnere mich, dass ich hier über Zuschusskürzungen von 5.000 Euro in Kampfabstimmungen entschieden habe. Diese Synode hat, liebe Schwestern und Brüder, mit und neben der vorliegenden Tagesordnung wirklich gute und wichtige kirchenleitende Aufgaben zu erledigen. Hier sind Menschen zusammen, die weder die Welt retten, noch die Kirche in einem großen Wurf abschließend reformieren müssen. Hier sind Menschen, die nicht mehr und nicht weniger wollen, als an der Entwicklung der relativ besten Gestalt von Kirche mitzuwirken. Vollkommen kann diese Kirche nur im Glauben sein. Darum ist die Kirche Gegenstand des Glaubensbekenntnisses und das ist gut so. Wir glauben sie als Wirkung des Heiligen Geistes. Hier sind Menschen kirchenleitend tätig, die wissen, dass die wahre Kirche niemals mit der real existierenden Kirche und sei sie auch presbyterial-synodal verfasst in rheinischer Ausprägung, eine Steigerung geht nicht mehr, und sei sie auch identisch, sie kann dann nicht identisch sein, da gibt es eine Differenz. Das entlastet, das bewahrt vor Größenwahn und vor Reformstress, aber ebenso auch vor Kleinmut und Resignation. Es tut mir leid, dass ich Ihre Geduld überstrapaziert habe. Die Länge war etwas aus dem Ruder geraten, aber herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus